Hallo Elli.
Hi Luisa.
Es tut mir leid, falls ich deine Gefühle verletzt habe.
Was tut dir leid?
Alles. Unser Thema heute? Sorry, not sorry.
Hallo und schön, dass ihr am Start seid. Sorry, dass wir euch jetzt eine ganze Stunde von eurer Zeit klauen müssen, aber wir brauchen das, ehrlich gesagt. Und vor allem wissen wir, dass ihr das auch braucht.
Sorry, Ellie, noch ganz kurz eine Sache. Ich wollte noch was sagen, bevor wir uns jetzt mit den richtigen und falschen und ganz vielen medienwirksamen Entschuldigungen und sowas beschäftigen. Und zwar, seit circa einem Monat hören sehr, sehr viele Menschen unsere erste Folge von Januar 2022. Ich traue mich ehrlich gesagt selber gar nicht da reinzuhören, wie wir da klingen und was wir da gesagt haben.
Auf keinen Fall.
Auf keinen Fall, genau. Aber da ging es um Journalistinnen in Führungspositionen und wir fragen uns gerade, warum hören gerade so viele Leute diese Folge? Ist die irgendwo aufgeploppt? Hat die irgendjemand empfohlen? Also sollte jemand von euch, der uns gerade zuhört, uns über diese Folge entdeckt haben, könnt ihr uns einmal kurz schreiben, woher ihr auf diese Folge gekommen seid. Das ist so ein bisschen random, dass so eine Folge von vor 2,5 Jahren plötzlich so aufploppt.
Oder noch länger.
Oder noch länger, ja.
Who are you? Sorry, aber dann habe ich auch noch ganz kurz was. Wir haben noch in unserer letzten Folge über Humor und die Comedy-Branche geredet. Und deswegen möchte ich ganz kurz noch eine persönliche Erfahrung teilen. In meiner Ausbildung hatte ich diese Woche Reportertraining, wo am Ende sozusagen so ein Filmbeitrag rauskommen sollte, wo ich als Reporterin auch zu sehen bin. Und ich habe dann unsere Folge noch sozusagen im Kopf beschlossen, dass ich jetzt als Reporterin ausprobiere, wie es ist, Comedy zu machen. Und ich kann euch sagen, das war so eine unerwartet schöne Erfahrung. Also die Organisatoren vom Boeing Comedy Club in Köln, wo ich aufgetreten bin, waren so supportive. Und das Publikum hat mich so richtig umarmt mit dem ganzen Applaus. Deswegen wollte ich nur noch mal sagen, natürlich hat die Branche ihre strukturellen Probleme. Aber das sollte niemanden davon abhalten, das trotzdem zu probieren. Also wenn ihr euch nur ansatzweise witzig findet, dann macht es einfach mal. Es hat mir so Bock gemacht. Und vor allem wurde ich an dem Abend auch mehrfach darauf angesprochen, dass ich gerne weiter auftreten kann, weil die Branche braucht junge Frauen. Niemand hat mir gesagt, dass ich auftreten soll, weil ich witzig war. Aber egal, also deswegen wollte ich nur noch mal sagen, wir weisen ja immer gerne auf strukturelle Probleme hin. Das sollte aber niemanden davon abzuhalten, einfach mal so Erfahrungen auch mitzunehmen, wenn ihr Bock drauf habt.
Also wenn dir jetzt niemand gesagt hat, dass du witzig warst, dann sag ich das jetzt. Ich fand dich witzig, weil was ich euch voraus habe, ist, dass ich das Video gesehen habe. Wir haben diese Woche, habe ich Ellie in Köln besucht, wegen meiner Arbeit und durfte eine Woche in ihrer WG verbringen. Und dann kommt sie einfach eines Abends heim und sagt, wir treten übermorgen in einem Comedy-Club auf. Mir ist die Kinnlade runtergefallen. Ich konnte nicht mal drüber lachen, weil ich innerlich dachte, das wäre mein Albtraum. Ich fand es sehr mutig.
Danke.
Und es war wirklich witzig.
Dankeschön. Also zweite Karriere, würde ich sagen, wenn der Podcast hier nichts wird.
Also ich wäre dann schon für den Podcast, aber du kannst ja trotzdem Comedy machen.
Deal. So, und falls wir jetzt eure Gefühle damit verletzt haben, dass wir erst zwei andere Topics ansprechen mussten, dann tut uns das natürlich leid. Aber jetzt starten wir wirklich in unsere Folge über Entschuldigungen.
Wie oft hast du dich diese Woche entschuldigt, Ellie?
Ich glaube, ich weiß es nicht genau.
Ist auch eine schwierige Frage. Es ist so, was hast du am Mittwochmorgen um 9.30 Uhr gefrühstückt?
Das gleiche wie jeden Tag. Müsli. Nee, ich glaube, ich weiß es wirklich nicht, weil wir aber ja auch im Vorgespräch zur Folge festgestellt haben, dass ich anscheinend eine Person bin, die sich eher, sag ich mal, ausgewählt entschuldigt.
Ja.
Was daran liegt, dass ich nie was falsch mache.
Ja, ja, ja.
Of course. Nee, aber ernsthaft, ich bin, glaube ich, einfach ein sehr kommunikationsbewusster Mensch. Und dazu kommen wir ja auch gleich noch. Ich habe mich beim Thema Entschuldigen, glaube ich, auch ganz gut losgesagt von dem, wie ich per meinem weiblichen Geschlecht eigentlich sozialisiert wurde.
Mhm.
Gleich mehr. Und du?
Ich bin vermutlich das komplette Gegenteil von dir. Ich weiß es nicht, wie oft ich mich entschuldigt habe, aber ich weiß es, ich könnte jetzt von vornherein sagen, das war mindestens 10-mal diese Woche. Ich weiß, ich habe mich entschuldigt, als ich diese Woche im Schwimmbad war, bei einem Mann, der neben mir den Föhn nehmen wollte. Und ich dachte, ich muss mich da jetzt erstmal dafür entschuldigen, dass ich zu nah an dem Föhn stehe und er deshalb denken könnte, dass der besetzt sei und ihn erstmal sich nicht getraut hat, dahin zu gehen. völlig Banane. Ich habe mich bei meinem Tontechniker entschuldigt während der Produktion, dass ich jetzt mal kurz Wasser holen muss, weil ich schon fast Kopfweh hatte und noch mal was trinken gehen wollte.
Schlimm.
Ich habe mich bei einer Person im Bus entschuldigt, die mich angerempelt hat. Ich entschuldige mich permanent, das ist irgendwie Teil meiner DNA, das ist mein Charakter. Ich habe mich letzt bei einer Freundin entschuldigt, weil sie zu spät war. Das ist mein
No words. Ich wollte zu dem Föhn noch fragen, ob der sich wohl für letzt gefühlt hat. Ja, ich lasse das mit der Comedy. Egal, auf jeden Fall bist du nicht alleine, glaube ich, mit diesem Verhalten. Wir starten direkt rein mit der Wissenschaft, denn die bestätigt uns das. Also dein Verhalten meinst nicht. Aber wir haben wieder so ein paar Studien durchgeblättert und durchgescreent. Und die älteste war von 1989, die letzten jetzt aus den letzten Jahren. Und die Ergebnisse sind eigentlich mehr oder weniger gleich. Deswegen haben wir jetzt diesmal auch gar nicht einzelne Zahlen rausgesucht, sondern einfach das Gesamtbild ist. Frauen entschuldigen sich öfter als Männer. Und an der Stelle mal wieder der Disclaimer. Wir werden nicht müde zu betonen, dass wir uns ein anderes als ein binäres Setting in Studien wünschen würden. Zweiter Punkt. Frauen entschuldigen sich auch viel mehr für banalere Situationen. Also insgesamt mehr, aber auch für banalere Situationen mehr. Dein Anrempeln ist ja so ein Paradebeispiel dafür. Ja, es passiert halt, wenn der Bus mal bremst oder so. Aber auch da entschuldigen sich Frauen häufiger als Männer. Und Frauen entschuldigen sich eher aus einer emotionalen und sensiblen Position heraus. Also arbeiten da mit ihren Gefühlen, mit ihrer Empathie und legen den Fokus sozusagen auf das Opfer, also auf die Person, bei der sie sich entschuldigen möchten. Männer entschuldigen sich eher aus so einer strategischen Position heraus, also wägen da mehr ab, was bringt ihnen das jetzt und warum und überhaupt, und haben quasi sich selbst dabei, also den Sprecher, den Aussprecher der Entschuldigung im Fokus. So gehen mehr von sich aus als das Opfer, in Anführungszeichen, ne, halt die Person, die die Entschuldigung gerne annehmen könnte.
Es ist so ein bisschen, Frauen haben so eher emotionalere Beweggründe und Männer eher so rationale Beweggründe.
Genau, und das führt dann dazu, dass die Männer halt eher bei sich und ihrer Perspektive bleiben und die Frauen die Perspektive eben des Gegenübers eher in den Fokus
empathische
nehmen.
Genau. Okay, verstehe.
Ja. Und noch ein Punkt, Frauen entschuldigen sich auch öfter, obwohl sie denken, dass sie sich eigentlich gar nicht entschuldigen müssten. Also mehr so pro forma. Also Frauen geben dann in so Umfragen und so ganz viel an, dass sie sich halt schon oft entschuldigt haben, obwohl sie nicht wollen. Und Männer machen das weniger. Also Frauen machen das einfach, ne? Weil dann ist halt gut und das ist halt höflich und so. Also ganz viel schön anerzogen. Und letzter Punkt noch, Männer führen auch in einer Kategorie. Männer lehnen Entschuldigungen öfter ab als Frauen. Fand ich auch total spannend.
Im Sinne von, dafür musst du dich jetzt doch nicht entschuldigen?
Nee, oder? Sondern die lehnen die ab. Also die nehmen die nicht an. Du entschuldigst dich bei einem Mann und er sagt,
ach so.
Nee.
Nee.
Nö, nehme ich nicht. Ist mir egal, dass du dich gerade entschuldigt hast. Und Frauen sind so, ja, passt, danke.
Hattest du schon mal eine Situation, wo du gesagt hast, ich nehme die Entschuldigung von dir nicht an? Ich glaube, ich könnte es nicht. Also das müsste schon krass sein und es müsste dann auch eine krass schlechte Entschuldigung sein.
Also ich weiß, dass ich einmal im Freundeskreis eine Situation hatte, wo ich sehr drauf rumgekaut hatte, ob ich quasi vergeben, verzeihen, von meiner Perspektive abweichen kann so und das aber am Ende getan habe. Deswegen, ich glaube nicht, ich habe auch noch nie.
Also da würde wieder für mich das Empathische überwiegen. Da ist jemand, der buckelt und sich traut quasi zu entschuldigen oder was auch immer zuzugeben, auch wenn es keine richtige Entschuldigung ist, dass ich dann denken würde.
Aber ich glaube, es kommt darauf an, wie tief deine Verletzung ist.
Ja,
also wenn
komplett.
Die richtig, richtig tief ist, dann glaube ich, steigt auch also das, was du an Buckeln verlangen würdest sozusagen.
Ja.
Unbewusst, genau. Aber deswegen, so ein paar wissenschaftliche Erkenntnisse, damit ihr grob einordnen könnt, wo wir geschlechtstheoretisch mal wieder stehen.
Interessant ist, aus diesen wissenschaftlichen Erkenntnissen über das weibliche Schuldbewusstsein hat eine Wiener Unterwäschenmarke gleich mal eine ganze Kampagne draus gemacht. Also es ist ja oft so, ne, dass auch so Kosmetikmarken oder so auch mal so interne Studien machen, die oft größer gemacht werden, als sie es dann wirklich waren oder halt irgendwie so Umfragen machen. Das haben die auch gemacht. Diese Umfrage von denen wird auch relativ häufig zitiert, wo es eben auch nochmal darum geht, zu untermauern, dass sich Frauen öfter entschuldigen als Männer. Und dann haben die einen Hashtag und eine Kampagne etabliert, eben mit dem Hashtag End of Sorry. Und da rufen sie regelmäßig dazu auf, dass Frauen ihre Geschichten teilen sollen, für was sie sich nicht mehr entschuldigen wollen. Und das dann natürlich aber eben auf Unterwäsche bezogen, im Sinne von lieber sexy statt sorry. dass man sich eben nicht mehr für seinen Körper entschuldigen soll, dass man sich dafür nicht schämen soll, finde ich spannend. Und es ist tatsächlich dann eben auch so, dass es Influencerinnen gibt, so jemand wie Daria Daria, die dann quasi Unterwäschenfotos von sich posten mit dem Hashtag End of Sorry. Tatsächlich hat die Kampagne dafür, dass das Thema eigentlich mittlerweile ziemlich groß ist in sozialen Medien, noch nicht so durchgeschlagen. Ich weiß nicht, ob du es gesehen hast oder?
Nee, tatsächlich gar nicht.
Aber ich finde es so interessant, weil so End of Sorry ist ja schon eigentlich ein sehr catchiger Claim und so, aber es ist noch nicht so durchgekommen. Aber immer spannend, wenn so Firmen so gesellschaftliche Themen so aufgreifen und daraus irgendwie
Kapital schlagen. Am Ende, ja, es ist einfach eine Werbekampagne. Aber es ist ja schön, dass sie dem Thema dadurch Aufmerksamkeit geben. Voll. Wir haben jetzt schon ganz viel über Entschuldigung geredet. Vielleicht gehen wir da nochmal einen Schritt zurück und lösen einmal auf, wie definiert sich eine Entschuldigung eigentlich? Im Duden ist Entschuldigen beschrieben mit jemanden wegen eines falschen Verhaltens oder ähnlichem um Verständnis, Nachsicht, Verzeihung bitten. Und wenn man das so liest, so mir ist dieses letzte Wort so hängen geblieben, das ist irgendwie so das Wichtige, es geht um dieses Bitten. Mhm. Also Entschuldigen bedeutet nicht, dass mit dem Aussprechen der Entschuldigung die Entschuldigung erledigt ist, sondern das ist nur der erste von zwei Schritten. Der zweite Schritt ist nämlich, dass die Person, an die die Entschuldigung gerichtet ist, sie auch annimmt. Sonst habe ich halt nur die Hälfte von einer kompletten Entschuldigung.
Von dem ganzen Prozess, der genau. dahinter steckt, ne? Ja, stimmt.
Ja, und ich habe irgendwie das Gefühl, dass im Alltagsgebrauch dafür ein bisschen das Bewusstsein fehlt. Und deswegen bestehen, glaube ich, auch sehr viele Entschuldigungen einfach nur aus so einem Senden der Entschuldigung, aber eben nicht aus der Bitte darum und dem Abwarten, ob sie auch angenommen wird.
Also viele nehmen so eine Entschuldigung und fühlen sich dann dadurch leichter, ja. ohne irgendwie drauf zu achten, wie es dann dem anderen wirklich damit geht.
Ich habe mich ja entschuldigt.
Es muss eigentlich ein komplett unegoistischer Akt sein genau. und oft ist es aber ein komplett egoistischer Akt.
Ja, es geht dann mehr so in die Richtung, was wollt ihr denn noch?
Ja, genau. Ich habe mich doch schon entschuldigt.
Aber dazu passt dann auch, dass man sich ja schon streiten kann, was denn eine gute Entschuldigung ist, ne? Also ja. gerade, wenn es in die Richtung geht, was wollt ihr denn noch, dann ist ja oft der Knackpunkt ja eine gute Entschuldigung, nicht eine schlechte vielleicht. Und auch dazu gibt es Studien, also beziehungsweise das Internet kennt auch ganz viele Anleitungen, zum Beispiel, dass man nicht zu lange warten soll, bis man sich für etwas entschuldigt. Aber in Studien wurde auch wirklich so an Probanden getestet, wann die denn wirklich Entschuldigungen annehmen und wann sie noch inhalten und wann sie ablehnen würden. Und einigen können sich demnach so alle auf die folgenden groben Punkte Bedauern ausdrücken für das, was passiert ist oder was gesagt wurde und eben Verantwortung dafür selbst übernehmen. Dann zweiter Punkt, erklären, was genau falsch gelaufen ist und dabei auch keine Ausreden verwenden, also nicht erklären mit Ausreden verwechseln. Dritter Punkt, Reue zeigen. Vierter Punkt, der auch ganz oft vergessen wird, glaube ich, Wiedergutmachung anbieten. Also das erste Beispiel, was mir da eingefallen ist, Margot Käßmann, ehemalige Vorsitzende der EKD und auch selbst Bischöfin, glaube ich, damals, ist ja nach ihrer Autofahrt, wo sie alkoholisiert war, von ihren Ämtern zurückgetreten. So, sie hat sich entschuldigt und hat gesagt, ich denke, ich bin dieser Ämter gerade nicht mehr würdig. Ich gebe die her.
Ist das schon Wiedergutmachung?
Ja, das ist davor. Nee, das ist schon Konsequenzen zeigen.
Konsequenzen zeigen, weil Wiedergutmachen hat ja auch was damit zu tun. Das ist jetzt in dem Fall Quatsch, weil sie ja niemanden verletzt hat, zum Glück. Ist ja kein Unfall passiert. Aber Wiedergutmachen ist ja ein bisschen mehr, oder? Also das ist ja noch so aktiv. Und im Endeffekt, was sie macht, ist, sie zieht sich zurück.
Ja, ich verstehe, was du meinst. Aber ich glaube, du musst das unter dem Aspekt sehen, dass du als Vorsitzende der EKD, also der evangelischen Kirche in Deutschland, ja eine krasse Vorbildfunktion hast und einfach bestimmte moralische und kirchliche Werte auch vertreten können musst.
Ja.
So und einfach so ein bisschen. Also sie ist nicht der Papst, aber du weißt, was ich meine. Das ist jetzt in der evangelischen Kirche alles ein bisschen flacher von Hierarchien. Aber trotzdem, wenn du da die Vorsitzende bist, dann hast du halt bestimmte Werte einfach zu erfüllen. Und wenn du die nicht mehr erfüllen kannst, dann ist es schon eine Art Wiedergutmachung, das Amt sozusagen herzugeben, die Macht des Amtes herzugeben und zu sagen, ich als Person ziehe mich da zurück, weil ich das gerade nicht erfüllen kann. Ich finde schon, dass man das als sehr aktiven Akt verstehen kann.
Sie macht es wieder gut, indem sie den Platz räumt und jemand anders die Möglichkeit gibt, jetzt diese
geht es an besser ausfüllen besser. Kann.
Ja, okay.
Genau, so muss man das, glaube ich, sehen. Genau, also das war der vierte Punkt, Wiedergutmachung anbieten. Und der fünfte Punkt, und ich glaube, das wird am häufigsten vergessen, um Vergebung bitten und auch auszuhalten, falls die Person, bei der man darum bittet, die Entschuldigung vielleicht nicht annehmen kann. Also gerade dieses wirklich auch aktiv zu sagen, nimmst du das an? Ich bitte dich, das anzunehmen. Das also kommt mir selten unter. Gerade in den öffentlichen Entschuldigungen, auf die wir nachher noch zu sprechen kommen.
Ja, das ist echt interessant, weil oft, also gerade wenn so Unternehmen oder sowas Scheiße bauen, dann merkt man, das ist so ein Bausatz, der da verwendet wird. Und das ist Krisenkommunikation. So, das hatten wir auch in unserem Master, ne? Da haben wir genau gelernt.
Du musst schnell sein.
Ja, genau, du musst schnell sein. Und am besten weißt du schon davor, was du quasi falsch machen wirst, damit du dann aus der Schublade dieses Puzzleteil nacheinander zusammenbauen möchtest.
Ja, weil direkt keine Schublade mit Leichen zu haben, das macht ja gar keinen Sinn.
So dumm. So, ja. Ja, aber genau, und da fehlt ganz, also das ist meiner Wahrnehmung nach nicht ganz nach dem Bausatz, den du gerade so gesagt hast, oft aufgebaut. Also so dieses Entschuldigung bitten und so fehlt ganz oft.
Ich glaube, das kommt auch viel aus eben dieser Öffentlichkeit heraus, weil man halt gleichzeitig sich nicht in eine Position begeben möchte, wo man zum Beispiel dann rechtlich angreifbar wäre und zum Beispiel Entschädigungen zahlen müsste und so ein Krams.
Ja, ja,
ne, ist total berechnend. Wenn man zu sehr die Schuld eingesteht, ist auch wieder ein Problem, ja.
Komplett,
ja. Aber das ist bei Unternehmen echt nochmal so ein ganz anderer Punkt. Die Sachen waren jetzt ja sehr auf Personen bezogen, ne? Ja. Wie man als Person am besten aus sowas rausgeht. Lässt sich aber bestimmt an vielen Themen übertragen. Genau. Aber wie wir auch schon gesagt haben, so für uns ist ja gerade spannend dieser Punkt, wenn Entschuldigungen öffentlich verhandelt werden. So vor allem, wenn es eigentlich vielleicht auch um sehr private Dinge geht, die man eigentlich so unter Zweien oder Dreien ausmachen würde, aber halt so im öffentlichen Kontext die Gesellschaft oft die Moralinstanz dann ist und von Personen, die in der Öffentlichkeit stehen, auch diese, also quasi die Gesellschaft erwartet von Personen, die in der Öffentlichkeit stehen, dass sie sich auch nach bestimmten Normen verhält und sich eben auch für das Verletzen dieser Norm entschuldigt.
Sowas wie bei Affären, ne?
Genau.
Ganz groß Bill Clinton und Monica Lewinsky.
Genau, zum Beispiel.
So, klar, das ist der Präsident der Vereinigten Staaten. Der hat mehr als irgendwie eine Vorbildfunktion so. Und dann sind es noch die USA, die sehr konservativ overall sind und so. Dann ist es so völlig klar, dass eine private Sache öffentlich verhandelt werden muss.
Ja, und da gibt es auch, finde ich, dann teilweise ist das so zugespitzt, dass es so richtig krude Erwartungshaltungen schon gibt, wer sich bei wem, für was, wo entschuldigen muss. Also zum Beispiel die Influencerin Luisa Dellert hat das auch schon öfter auf ihrem Kanal thematisiert. Also letztens hatte die irgendwas so relativ Differenziertes über Taylor Swift und die US-Wahl und so gepostet. Stimmt. Und hat dann einfach also Nachrichten aus der Hölle bekommen, was ihr einfällt und dass sie sich da bitte entschuldigen soll und überhaupt. Und die geht damit dann ganz um, so das abzuwälzen. Aber dachte ich mir auch so, wo kommt denn diese Haltung her, so einer Person dann auf Instagram zu schreiben, du schuldest mir wegen deiner Aussage eine Entschuldigung, vor allem wenn die Aussage ja relativ differenziert ist.
Also ja, gerade in den sozialen Medien ist diese Moralinstanz spielen, es ist sehr dominant, dass Menschen da diese Rolle einnehmen. So, das ist völlig absurd, ja, was da verlangt wird.
Ja. Ausgelöst durch Öffentlichkeit. Es gibt aber auch Entschuldigungen, die sind mehr als angebracht, glaube ich.
Ja. Liegt natürlich auch auf der Hand, ne, warum wir dieses Thema jetzt genommen haben. Vielleicht noch zum Disclaimer, wir nehmen Mitte September auf. Da ist natürlich eine Sache ganz frisch.
Luke Mockridge.
Und seine behindertenfeindlichen Aussagen im Podcast Die Deutschen. Und vor allem natürlich den Reaktionen danach. Also, diese zwei Typen vom Podcast, die haben sich ja mittlerweile geäußert in einem Video, habt ihr vielleicht auch gesehen, in dem sie erst so tun, als würden sie sich entschuldigen. Ich hab's auch ehrlich gedacht, also als ich so angefangen habe zu gucken und war so, wow,
was?
Krass.
Was passiert da?
Also, nicht jetzt? Das war ja einfach.
Ja. Oh. Geh auch schnell, Mensch.
Aber natürlich hatte ich irgendwo davor schon eine Headline gelesen, dass sie sich hinter Luke stellen und dann war ich schon so, naja, also irgendwie auf jeden Fall dann aus dem Nichts. Ja, kam dann eben was anderes und es gibt übrigens auch von Aljoscha ein sehr gutes, sehr ruhiges, konstruktives, einordnendes Video, wo er erklärt, warum das mehr als eine Non-Pology ist, also eine Nicht-Entschuldigung. Es ist so eine Non-Non-Non-Non-Non-Pology. Das verlinken wir euch auf jeden Fall. Und auch Luke Mockridge hat ja mit einer klassischen Non-Pology reagiert, in der er gesagt hat, dass es ihm leid tut. Aber so richtig entschuldigt er sich eigentlich für nichts. Und gleichzeitig macht er die Medien dann auch noch dafür verantwortlich, dass sie ihm da mehr Aufmerksamkeit jetzt geben als den Paralympics. Das fucke ihn ab, anstatt einfach mal bei sich selbst anzufangen und auch zu überlegen, ob das jetzt wirklich noch notwendig gewesen wäre, diese Entschuldigung an ein Video dran zu hängen, in dem er ableistische Aussagen nochmal wiederholt in anderer und größerer Form. Punkt.
Punkt. Genau, weil Punkt, er ist nämlich damit kein Einzelfall und öffentliche Non-Apologies, ich weiß nicht, stehen irgendwie an der Tagesordnung. Wir haben so viel davon immer in unserem Chat, ne, wo sich wieder irgendjemand für irgendwas geäußert oder nicht geäußert hat. Wir haben uns deswegen mal 4 Non-Apologies rausgesucht, die wir analysieren wollen. Und wie gesagt, es geht dabei nicht um den Einzelfall, deswegen haben wir da nichts Aktuelles genommen, sondern einfach das, was man generell an Non-Apologies feststellen kann. Und den Anfang macht ja Pamela Reif.
Genau. Die hat in einem ihrer Videos einen Beauty-Filter ausprobiert und dann hat sie gesagt, Zitat, hä, das ist voll gemein, wieso sehe ich damit aus, nichts gegen Transen, aber wieso sehe ich damit aus wie eine Transe? Ich dachte, ich mache das jetzt drauf und werde voll schön. Zitat Ende. Da gab es dann zu Recht ordentlich Kritik und interessanterweise hat sie nach diesem Video, was mittlerweile gelöscht ist, das kann man noch auf in anderen YouTube-Videos oder TikTok-Videos sehen, aber danach hat sie dann erstmal so ein Tanzvideo gepostet, wo sie dann erstmal wieder Kritik bekommen hat, warum sie jetzt kein Statement abgibt. Dann hat sie da in die Kommentare von diesem Video geschrieben, dass sie kein Statement machen wird und ihre FollowerInnen schon wüssten, dass sie das ja so nie gemeint habe. Und dann ist aber wohl der Druck doch zu groß geworden und dann hat sie am nächsten Tag doch noch ein Statement veröffentlicht, wo sie am Anfang auch erstmal erklärt, was sie dann eben halt in diesem Video gesagt hat. Und wir hören jetzt aber mal rein und analysieren so ein paar Stellen.
Und damit habe ich so viele Menschen verletzt und verärgert und mit so einer dummen Wortwahl eine transphobe Aussage getätigt, die ich eigentlich gar nicht meine von Herzen und auch gar nicht so rüberbringen wollte, obwohl ich sie natürlich so gesagt habe. Und ich möchte mich die ganze Zeit schon dafür entschuldigen, weil es mir so leid tut. Aber ich weiß, egal was ich sage, viele Leute werden eh dann sagen, das sagt sie eh nur, weil sie die Welle gegen sich abflachen möchte. Und man kann zu allem nochmal eine Reaction posten. Und das ist das kleine 1x1 von Social Media und das ist auch das gute Recht von Social Media.
Man sieht da ganz schön, dass sie am Anfang schon versucht hat, eine Einordnung zu machen und zu sagen, das und das und das habe ich falsch gemacht. Das ist passiert und das war mein Fehler. So, das läuft erstmal gut.
Ja.
Und dann fängt sie so an mit, dass ich mich jetzt erst melde. Dazu muss man wissen, diese Non-Apology kam einen Tag, nachdem das ursprüngliche Video war. Und sie schiebt das dann irgendwie noch mit Social Media zusammen. Also, dass einerseits sie sich äußern muss wegen Social Media, aber sie sich gleichzeitig nie richtig äußern kann wegen Social Media. Und deswegen äußert sie sich erst einen Tag nach diesem Vorfall, was ja total absurd ist. Weil wenn du zum Beispiel transphobe Aussagen selbst tätigst, bis du das mal reflektierst und wirklich checkst, wo kommt es in mir her? So, was habe ich da jetzt wirklich gesagt? Und durch welche Worte und welche intrinsischen Gedanken habe ich das so formuliert? Da reicht ja nicht 24 Stunden, bist ja nicht innerhalb von 24 Stunden neuer Mensch.
Vermutlich haben sich diese 24, also ich will jetzt keine Partei ergreifen, ich überlege nur, vermutlich haben sich diese 24 Stunden für sie krass angefühlt, weil sie halt super viel Kritik und sowas bekommen hat. Und dann muss man schon sagen, das auszuhalten ist dann schon krass. Also sich dann eben nicht zu melden, wenn die ganze Nation danach schreit, dass du dich jetzt melden sollst.
Vor allem, wenn du das sonst in deinem Alltag immer tust. Voll, voll. Ich will nur die Absurdität.
Ja, komplett absurd. Davon quasi, das heißt, was wäre die gute Lösung gewesen? Ein schriftliches Statement oder trotzdem ein Video und zu sagen, ich sehe die Vorwürfe, ich kann aber erst dazu was sagen, wenn ich mich auch nicht damit auseinandergesetzt habe? Oder?
Ich glaube, so eine Kurzentschuldigung wäre zum Beispiel ein guter Schritt gewesen. Also zu sagen, ich entschuldige mich für meine transphoben Aussagen. Ich bin gerade dabei, das aufzuarbeiten. Ich melde mich wieder dazu. Das Problem ist natürlich für sie als Influencerin, dass sie nicht einfach mal einen Monat ihren Kanal stilllegen kann, weil sie ja Geld damit verdient. Deswegen, ich will so diese Absurdität davon gerade beschreiben. Also, dass einfach ein Tag in der Social-Media-Welt ist halt, wie du sagst, wahrscheinlich wie 10 Jahre, wo sie sich nicht geäußert hat, so für ihr Gefühl. Und das ist natürlich schwierig, aber das macht es nicht besser. Das ist eine Erklärung, aber es macht es nicht besser.
Aber dann kann man schon festhalten, dass diese Non-Apologies oft richtige, also oft Non-Apologies auch einfach sind, der Schnelligkeit geschuldet, sich sofort zu entschuldigen, ohne überhaupt die Möglichkeit zu haben, es richtig zu reflektieren, was man falsch gemacht hat.
Genau, weil wir nun mal in einer Social-Media-getriebenen Welt leben, ja.
Ja, okay. Hören wir weiter?
Ja.
Aber offen gesagt, ich persönlich, ich wusste nicht, dass das Wort Transe nicht die Kurzform für eine Transgender-Person ist, sondern als Beleidigung gilt. Und das hätte ich mit meinem Wissensstand und mit meinem Alter und mit meiner Reichweite definitiv wissen müssen.
Sie sagt also sogar selber, dass sie hätte viel tiefer einsteigen müssen. Und gleichzeitig macht sie mit dem, was sie sagt, sehr klar, dass sie eben noch nicht, überhaupt nicht verstanden hat, worum es eigentlich geht. Weil sie sagt nämlich, dass sie denkt, dass nur das Verwenden des T-Worts sozusagen das Problem war. Also auch, aber das Problem ist ja auch, dass sie denkt, dass alle Transgender-Menschen so aussehen. Und dass man die über einen Kamm scheren kann und dass es da eine Schablone gibt, die man der Gruppe überstreifen kann, das ist ja schon einfach ein transphober Gedanke.
Und auch, also sie sagt ja so, vom Herzen her bin ich das nicht, aber das ist ja genau das Problem. Wenn sowas unbewusst rauskommt, genau, dann muss man sich bewusst sein, das ist internalisiert.
Ja, genau.
So. Okay.
Und das zeigt auch, dass ich da noch viel tiefer einsteigen muss und mich viel mehr mit diesen Thematiken befassen muss. Aber gleichzeitig weiß ich auch, dass viele Leute im Privaten, die nicht hier so öffentlich reden, Begriffe wie diese noch verwenden. Und vielleicht kann man diese Scheißaktion von mir zumindest insofern positiv enden lassen, dass darüber mehr berichtet wird und mehr aufgeklärt wird und sich Leute mehr darüber informieren, was man wie sagen darf und was wie gemeint ist und was die Grundlage von allem ist.
Bei dem Punkt ignoriert sie jetzt ja komplett dieses Wiedergutmachung. Sie schiebt das nämlich auf andere. Sie sagt, ich habe ja jetzt den Fehler schon gemacht und der trägt aber ja vielleicht gleichzeitig dazu bei. Also das ist ja irgendwie vielleicht auch ein guter Gedanke. Aber noch besser wäre ja, wenn sie selber danach auch aktiv werden würde und nicht dann ins Passive fällt und sagt, dass Leute sich informieren und dass darüber aufgeklärt wird. So, sie schiebt das so ganz weit weg von sich, als könnte sie nicht selber ein Teil davon sein, gerade wo sie diesen Fehler gemacht hat.
Ja, und ignoriert so ein bisschen die Verantwortung, die mit Reichweite einhergeht und dass man die ja auch für was nutzen könnte. Also weißt du, sie muss ja, also wenn das jetzt irgendwie eine kleine Person ist, die das macht und die sagt, ich möchte das wieder gut machen, indem ich eine Veranstaltung organisiere, das würde diese Person vielleicht, keine Ahnung, super viel Kohle kosten. Ihr tut es ja nicht mal weh. Sie hat die Reichweite ja schon, sie kann sie nutzen. Klar, vielleicht hat sie dann irgendwelche Einbußen wegen irgendwelchen Kooperationen, aber ansonsten, die Hemmschwelle ist ja voll klein bei ihr, das einfach sinnvoll zu nutzen.
Ja, aber wie du sagst, hier Kooperation, das passt halt wahrscheinlich nicht zu ihrem Arbeitsalltag und es kommt ihr dann auch gar nicht in den Kopf, so das zu nutzen.
Abschließend möchte ich mich noch für eine Sache entschuldigen, die so abartig ist, dass ich mich dafür tiefst schäme, dass die jetzt so interpretiert wird. Also selbstverständlich finde ich keine komplette Menschengruppe hässlich. Ich habe in dem Moment nur auf mein Gesicht geguckt mit diesem Filter drauf und habe mich darauf gedanklich bezogen. Aber niemals würde ich fühlen oder denken oder sagen wollen oder meinen wollen, dass eine komplette Menschengruppe hässlich ist. Also ja, meine Aussage, die war dumm, die war politisch inkorrekt, die war transphob. Aber deswegen bin ich kein transphober Mensch im Herzen. Und würde auch niemals eine komplette Menschengruppe als schlecht aussehend werden. Danke fürs
Zuhören. Und auch da wieder, das hatten wir gerade auch schon ein bisschen, klar ist es problematisch, wenn du sagst, alle Transgender-Personen sind hässlich, aber du sagst damit nicht nur, dass sie hässlich sind, sondern du sagst damit auch, dass in deinem Kopf anscheinend ein optisches Muster besteht für Transgender-Personen. Und das ist in sich schon problematisch, auch wenn du sagen würdest, Transgender-Personen sind schön. Das ist ja auch schon, also du scherst sie damit über einen Kamm und hast eigentlich keinen Ansatz dafür. Das ist rein stereotypes Denken.
Ja, ja, das war die Non-Apology von Pamela Reif. Ich glaube, dem Ganzen hat nichts weiter gefolgt, ehrlich gesagt. Ich habe nichts mehr entdeckt.
Nee, ich auch nicht. Nach wie vor erfolgreich. Schön für Sie.
Gehen wir weiter zu einem etwas aktuelleren Fall, und zwar den Olympischen Spielen. Da hat ein Sportkommentator von Eurosport, Bob Ballard, bei den Olympischen Spielen 2024 einen sexistischen Spruch, so ein bisschen verpackt als Joke, so hat er es gesehen, gerissen. Und zwar ging es da um das australische 4x100 Meter Schwimmteam der Frauen. Die haben Gold gewonnen. Und bei der Siegerehrung hat er dann gesagt so, ja, die Frauen sind jetzt gerade fertig geworden. Du weißt ja, wie Frauen sind, ne? Die hängen herum und schminken sich. Und seine Co-Kommentatorin, eine Schwimmerin auch, Lizzie Simmons, die hat seine Bemerkung dann auch direkt als unverschämt benannt. Und daraufhin hat Ballard dann wieder mit einem Lachen reagiert. So. Was folgte, war heftige Kritik, natürlich von allen, die es mitbekommen haben. Und dass Eurosport sich sehr schnell von ihm als Kommentator getrennt hat, und zwar mit einem offiziellen Statement. Ich zitiere: Während einer Eurosport-Sendung gestern Abend hat der Kommentator Bob Ballard eine unangemessene Bemerkung gemacht. Aus diesem Grund wurde er mit sofortiger Wirkung von unserer Kommentatorenliste gestrichen. Klingt jetzt nicht nach viel Austausch, sondern einfach nach sofortiger Reaktion und wir distanzieren uns davon.
Ja, weg mit ihm, weg ist das Problem.
Ja, schwierig. schauen wir mal, was er gesagt hat. Auf X hat er dann ein Statement gemacht. Ich lese einfach mal die deutsche Übersetzung direkt vor. Meine Äußerungen während der Siegerehrung der australischen Freistil-Staffel am Samstag haben einigen Anstoß erregt. Also das finde ich ganz geil. Im Original-Ding sagt er, have caused some offense. Also sowas wie, hat ein bisschen Ärger ausgelöst.
Hat angeeckt.
Es war nie meine Absicht, irgendjemand, anyone, zu verärgern oder herabzusetzen. Und falls ich das getan habe, entschuldige ich mich dafür. Ich bin ein großer Befürworter des Frauensports.
Das freut uns sehr. Ist eine wilde Causa, gell? Auch diese schnelle Reaktion eben von Eurosport, die man kritisieren und befürworten kann gleichzeitig. Also kritisieren in dem Sinne, dass sie ja auch vielleicht ins Gespräch hätten gehen können. Vielleicht haben sie das getan, aber nicht transparent, nicht öffentlichkeitswirksam.
Ja.
Und hätten das so aufarbeiten können. Man kann es aber auch als gut empfinden, denn der Sender sieht sich halt in der Verantwortung, was gesendet wird. Und wenn da jemand sitzt und einfach nicht mit deinen Werten vereinbar ist, mit dem, was er da raushaut auf einmal, dann ist es ja auch vom Sender sozusagen der Gedanke, okay, wir haben die Verantwortung unseren ZuschauerInnen gegenüber und deswegen eliminieren wir diese Aussagen auf unseren Kanälen, weil da können wir sie eliminieren.
Ja, voll. Eine andere Möglichkeit wäre schon auch durchaus gewesen, sofort ein Statement zu setzen. Ich denke, das ist schon wichtig, dass sie schnell reagiert haben. Aber eben zu sagen, wir sind jetzt mit dem Kommentator, der vermutlich ein Freischaffender war, also kein Festangestellter, im Austausch und melden uns irgendwie nochmal sowas dazu. Weil man könnte natürlich auch einfach sagen, so, wir bieten dir an, dich freizustellen erstmal und dass wir irgendwie, dass du irgendeinen Kurs machst, wie man sich richtig verhält, dass du verstehst, was Sexismus bedeutet, dass das nicht nur ein Witz war, sondern dass das auch schon als Sexismus definiert wurde. Sowas hat er ja obviously nicht auf dem Schirm. Man könnte ihm natürlich einmal die Möglichkeit geben, zu lernen. Das wäre schon auch eine mögliche Reaktion von Eurosport gewesen. Muss man wirklich schon sagen, dass sie sich natürlich schon einfach machen mit dem einfach, wir distanzieren uns davon und übernehmen Verantwortung, ja, aber irgendwie auch nicht, weil sie haben sich ja für ihn entschieden. Und dann ist man für, im Haus ja auch verantwortlich dafür, eine gewisse Police aufzubauen und den KommentatorInnen mitzugeben, was sie sagen sollen und was halt nicht geht. Und das obviously hat ja bei ihm nicht geklappt.
Ja, ich bin da voll bei dir. Wir wissen nur nicht, ob sie nicht mit ihm gesprochen und er komplett stur
komplett,
war.
Ja, genau, das wissen wir nicht.
Just in case. In dem Fall fände ich die Reaktion gar nicht so schlecht. Andererseits, glaube ich, wäre ich auch eher bei dir, lieber weiterentwickeln helfen, lernen helfen, wo man kann.
Ja.
Aber deswegen, eigentlich eine Art von Non-Pology von sowohl dem Sender, weil eben die Konsequenz sehr einseitig ist, als auch eben dem Kommentator.
Und da, genau, was wir da noch aus dem Zitat rauslesen können, ist natürlich dieses Falls. Also ich entschuldige mich, falls ich irgendjemand verletzt habe. Also er hätte sich ja erstmal bei den vier Frauen entschuldigen können. Ganz konkret bei den vier Freistil-Schwimmerinnen, die da einfach gerade Gold geholt haben.
Ja.
Aber dieses Anyone ist so, also wie ignorant kann man sich denn entschuldigen?
Ja, und ich verstehe total den Impuls zu sagen, es war nie meine Absicht, so jemanden zu verärgern. Ich verstehe das so, wer hat das nicht, einmal zu sagen, hey, ich wollte das nicht, aber es tut mir leid, Punkt. So.
Ja.
Das ist ja, ich denke mir da so, wie groß muss ein Schatten sein, dass du da nicht drüber springen kannst eigentlich.
Ja. Interessanterweise, die Co-Kommentatorin hat auch viel Kritik im Netz bekommen, dass sie sich nicht mehr gewehrt hat gegen ihn. Und ich finde es schon stark, in so einer Live-Situation überhaupt so zu reagieren.
Ja, weil es gibt ja auch genug Fälle, wo, also zum Beispiel unser nächster Fall ist ja auch, wo einfach gar nichts fällt,
ja,
wo gar nichts gesagt wird. Und ich finde auch, das ist dann, ich glaube, so eine Kritik, da sind wir wieder bei dem, wer hat einen Anspruch drauf, Entschuldigungen zu erwarten von Menschen in der Öffentlichkeit. Diese Internetgemeinde, so ein Boomer, denkt dann gerne so, sie hat da jetzt einen Anspruch da drauf, ohne aber sich ansatzweise damit zu beschäftigen, was zum Beispiel Arbeitsbedingungen sind, wenn du live Sport kommentierst und ohne zum Beispiel Redaktionsabläufe zu kennen. Das stellen wir ja hier in unseren Mediengesprächen auch oft fest, dass man hinterfragen muss, so wie die Mechanismen überhaupt aufgebaut sind, um zu sagen, wer an welcher Position jetzt wirklich die Macht gehabt hätte, da reinzugehen.
Ja, und sie ist eine Expertin. Das heißt, sie ist meines Wissens nach auch keine ausgebildete Journalistin oder Moderatorin, was bedeutet, das ist ja der Skill von ModeratorInnen oder KommentatorInnen, dann wirklich auch schnell zu reagieren. Und sie hat als Sportexpertin es geschafft, trotzdem zu reagieren. Mhm. Ja, so.
Verdient eigentlich Applaus dafür.
Ja, finde ich auch gut. Nächstes Beispiel, Sarah Kuttner.
Es ist Folgendes passiert. Im Podcast Hotel Matze mit Matze Hilscher vom 15.06.2022 waren Sarah Kuttner und Katrin Bauernfein zu Gast. Und es ging dann in dem Podcast um viele Themen, aber eben auch um die Diskussion, dass Sarah Kuttner es nicht gut findet, dass man Wörter verbietet. Und in dem Zusammenhang hat sie dann einmal das N-Wort verwendet, also das ausgesprochen. Genau,
ja.
Danach hat sie dann N-Wort gesagt, aber einmal hat sie es auch ausgesprochen. Und wurde dann in dieser konkreten Situation auch nicht wirklich gestoppt von Matze Hilscher oder Katrin Bauerfeind. Und daraufhin gab es dann ein Shitstorm, of course, und ein 5,5 Minuten langes Statement von Sarah Kuttner, mit, dass ihr euch das kurz vorstellen könnt, mit Sonnenbrille, weil sie wohl verheulte Augen hat, das sagt sie auch, indem sie eben sehr, sehr, sehr viel sagt, sehr schnell auch redet, ganz obviously sehr, sehr aufgeregt ist, emotional aufgeladen und wirklich alles raushaut, außer einer aufrichtigen, angemessenen Entschuldigung. Und auch hier haben wir jetzt ein paar Beispiele, wo wir mal reinhören können und danach kurz drüber reden.
Liebe aufgeregte, ein bisschen tatterige Grüße aus der Uckermark. Ich bin den ganzen Tag hierher gefahren und mache dieses Video erstens mit Sonnenbrille, weil ich aufgrund der Thematik ein bisschen verheult bin. Ich bin leicht zu überfordern. Und weil es mir ein bisschen peinlich ist und vielleicht ist es irgendwie auch ganz okay.
Es fängt eben quasi schon damit an, du hast gerade schon gesagt, ne, sie hat diese Sonnenbrille, sie hat Tränen in den Augen, sie sieht so ein bisschen messy aus, hat eine sehr gebeugte und unsichere Körperhaltung, das Handy wackelt so ganz viel und dann dieses liebe, aufgeregte, ein bisschen tatterige Grüße aus der Uckermark. Von Anfang an framet sie dieses Statement und packt sich in einer Art von Opferrolle, weil es ihr gerade sehr schlecht geht, weil sie gerade in der Mitte im Auge eines Shitstorms steht.
Der war riesig. Der war riesig. Wirklich, wirklich groß. Ich fand das so krass, was da alles gepostet wurde.
Und das muss man immer, das ist genau dieses Problem, wenn Entschuldigungen direkt danach kommen, muss man natürlich sehen, in welcher Situation sich diese Menschen befinden. Ja. Und dass so ein Shitstorm überfordernd ist. Klar.
Vielleicht noch, in welche Situation sie sich rein manövriert haben. Sind ja selber schuld. So. Ja. Das darf man immer vom Wording nicht vergessen. Aber genau.
Ja, stimmt. Ja. Mhm. Also das macht ja natürlich was mit einem. Dieser Druck und diese, also ich glaube, jeder, der schon mal einen Shitstorm erlebt hat, gehöre ich jetzt nicht dazu, aber die berichten ja, wie krass das für einen ist. Aber wie du sagst, sie ist halt nicht das Opfer. Und jemand, der gerade auf der Bühne arbeitet oder vor Kamera steht und sowas, der weiß, was Körperkommunikation ist. Das würde ich ihr jetzt einfach mal unterstellen, dass sie weiß, wie sie wirkt.
Dass das sehr bewusst so kommuniziert
genau,
ist.
Genau, ja, voll.
Video. Darüber wollte ich reden, dass ich nicht weiß, ob das der richtige Umgang ist, weil es eigentlich keinen Sinn macht, ein Wort zu verbieten, weil ein Wort im Grunde wie ein Gedanke ist und irgendwie frei sein sollte. Natürlich sollte es aber zum Beispiel zu verbieten sein, das Wort aktiv zu benutzen, um jemanden zu benennen oder eine Gruppe zu benennen. All das sind Gedanken, die ich mir in diesem Podcast gerne machen wollte, zusammen mit Mats und Katrin. Und ich habe relativ schnell gemerkt, die beiden sind so, wow, 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 dünnes Eis. Und dann kam ich dazu nicht. Und dann war es alles irgendwie ein bisschen weird und stand dumm im Raum und ich stand dumm im Raum. Und ich glaube, es ist auf einer Ebene, die vielleicht andere anders sehen, aber die mir wichtig ist, wirklich eine Entschuldigung wert. Ich wollte nur vorher nochmal gesagt haben, dass ich zu keinem Zeitpunkt Böses im Hinterkopf habe. Ich habe so viel Mist erlebt, dass ich überhaupt niemand.
Was jetzt hier passiert ist, sie weiß so ein bisschen die Schuld von sich. Also sie will schon unbedingt klar machen, dass das nicht nur ihr Fehler irgendwie ist. Und erzählt dann so, wie wohl dieses Vorgespräch abgelaufen ist mit Matze Hilscher und Katrin Bauernfeind. Und dass sie halt eben gerne dieses Thema ansprechen wollte, aber dass die beiden dann so ein bisschen vorsichtig waren und nicht so richtig mitgemacht haben. Und wir hätten das ja dann alle so ein bisschen besser formulieren können.
Ja, sie macht sich da so richtig bequem, dass sie eigentlich nur ein Drittel der Schuld hat.
sie gibt schon zu, dass sie diejenige war, die das gesagt hat. Und gleichzeitig aber zeigt sie so ein bisschen, dass da dahinter schon noch andere Mechanismen waren, die nicht nur ihre Schuld sind.
Ja, sie rutscht da so ein bisschen vom Erklärenden, wie das zustande kam, was in Ordnung ist, ins Ausrede erfinden. Oder nicht erfinden, sondern ins Ausrede aussprechen.
Genau, so einfach sagen, so ja, aber dies, das, das, das.
Genau.
Also das ist auch so quasi ein klassischer Mechanismus bei Nicht-Entschuldigungen.
Also im Grunde hat Quadrumilf eigentlich exakt das Richtige aufgedeckt, let's face it. Aber eben finde ich nur den Punkt, dass ich unbedacht das nutze und damit schlimmer mache. Denn dass ich keine Erfahrung habe, stimmt so auch nicht. Mein Großvater ist Ägypter und ich habe nur das, keine Ahnung, ich sehe vielleicht nicht so aus, aber ich hatte meinen Share auf Kram. Und ich will niemandem wehtun. Das, und jetzt kommt Gottverdammt die Entschuldigung. Ich habe dann das Wort gesagt und das ist genau das, was daran dämlich ist. Ich weiß, dass das Wort nicht nur...
Also sie bezieht sich hier darauf, dass eben Quadrumilf mit richtigem Namen Jasmina Kunke, das ist eine schwarze Autorin, die eben unter dem Namen Quadrumilf auf Instagram und X und so weiter unterwegs ist und da ganz oft sich für antirassistische Themen einsetzt, dass sie ihr quasi abspreche, dass sie rassistische Erfahrungen gemacht habe. Und da muss man natürlich schon ganz ehrlich sagen, zu sagen, so ich habe Erfahrungen mit Rassismus, weil mein Großvater ist Ägypter.
Ich bin kein Sexist, weil meine Mama ist eine Frau.
Ja, es ist so, also, aber es ist ja nicht deine Erfahrung. Es ist nicht deine, du hast diese Erfahrung nicht gemacht. Und sie heißt Sarah Kuttner, sie ist eine weiße Cis-Frau, wird auch in den meisten Fällen so gelesen. Ich will nicht absprechen, was ihrem Großvater passiert ist. Also
was in ihrer Familie auch an Traumata übergeben wird. Das
komplett.
Ist ja schon, das kann ja auch über Generationen hinweg so sein. Aber es wird garantiert jetzt für sie persönlich nichts mit dem N-Wort zu tun haben, weil Sarah Kuttner ist eine weiße Person in dem, wie sie gelesen wird.
Und dann kam Quadrumilf. Und man braucht auch genau so eine Sachen vermutlich, damit man in der Zukunft Sachen besser macht und empfindlicher wird. Ich bin bereit, mir den Schuh anzuziehen. Würde euch dennoch bitten, aufzuhören, unfassbar krasse Sachen zu schreiben. Dafür ist mein Nervenkostüm nicht so gut. Und ehrlich gesagt, würde ich jetzt auch mal eine Woche Internetpause machen. Ich will niemandem wehtun. Das ist so beschissen, wenn einem Leute wehtun. Auch mit Absicht und keine Ahnung. Was immer ich da doof gemacht habe und wen immer ich ernsthaft wirklich damit verletzt habe, es tut mir wirklich leid. Es war zu keinem Zeitpunkt eine Absicht, aber ich möchte reden dürfen. Ich will wenigstens in Frage stellen dürfen. Ich will Sachen kapieren. Und das wollte ich da in diesem Moment. Und boy, das ist nicht gut gelungen. Entschuldigung. Ciao.
Und auch hier haben wir natürlich das große Falls. Also die Aussage zu treffen, was immer ich da doof gemacht habe und wen immer ich da ernsthaft wirklich damit verletzt habe, es tut mir wirklich leid.
Alles.
Das geht nicht.
Ja, das ist so um Gesamtabsolution bitten. Und das zeigt, dass man überhaupt noch nicht an dem Punkt ist, den Fehler verstanden zu haben.
Genau, und das merkt man eigentlich in diesem ganzen Statement, weil es halt eben frei ist und nicht vorgeschrieben ist, diese Wortwahl. Da wird ganz oft wahrscheinlich, ich hoffe, ich bin jetzt bereit, mir den Schuh anzuziehen, aber das ist ja nur eine Floskel. Also sie ist jetzt bereit, sich den Schuh anzuziehen. Für was genau?
Alles.
Was macht sie jetzt? So, ja, es ist schwierig. Also genau, es sind ganz, ganz viele Formulierungen, die eindeutig darauf hinweisen, dass sie gerade eigentlich noch viel zu viel damit beschäftigt war, emotional mit diesem Storm klarzukommen und nicht in der Lage war, sich wirklich mit ihrem Fehler auseinanderzusetzen. Und dann ist es der falsche Zeitpunkt für eine richtige Entschuldigung.
Ja, die kann dann gar nicht ernst gemeint sein. Da steht ganz anderes, glaube ich, im Vordergrund.
Und dann haben wir jetzt als letztes Beispiel noch so ein Mix. Es ist teilweise eine Apology, aber es ist doch mehr eine Non-Apology. Und wir sind uns sicher, dass viele von euch das auch mitbekommen haben.
Ja, es geht um Xavier Naidoo. Und er hat sich 2022, im Mai meine ich, per YouTube-Video, ich wollte jetzt schon sagen, hat sich entschuldigt, aber am Anfang des Videos sagt er, so, ihr Lieben, hier ein Statement von mir.
Er hat sich gemeldet.
er hat sich mal gemeldet, genau, aus der Versenkung. Er hatte lange nichts gepostet und auch seitdem, glaube ich, ist es sehr still um ihn.
Ja.
Das Interessante ist, dass es sehr, sehr, sehr akribisch geplant ist.
Ja, also wenn man sich dieses Video anschaut, Man sieht, wie seine Augen permanent zwischen einem Teleprompter und der Kameralinse so ganz leicht hin und her switchen. Das ist obviously ein vorgetexteter Text. Da ist nichts dem Zufall überlassen, da ist kein dabei. Das ist wirklich Wort für Wort runtergelesen. Man sieht das gewählte Setting, das ist, glaube ich, nicht bei ihm zu Hause. Es sieht aus wie in einem Studio, wo quasi so klassische Interviews geführt werden für Titel, Thesen, Temperamente. Irgendwie so sieht das Setting so aus.
So, selbst wenn es zu Hause ist, dann ist es hergerichtet zu Hause.
Ja, genau. Richtig, genau. Es ist ausgeleuchtet, also es ist alles sehr professionell gemacht und man merkt, da wurde vorbereitet. Er trägt keine Brille, also in fast jedem Video trägt er eine Brille, auch in der Öffentlichkeit trägt er eine Brille.
Hat getragen
in dem Video obviously nicht. Vielleicht ist es auch nochmal dieses Zeichen so, ich schaue euch an, ich mache mich nackig. Das ist jetzt rein interpretiert von mir, aber...
Ja, gerade weil wir von Sarah Kuttner kommen, gell? Die Sonnenbrille halt auch nutzt, um sich mehr als Opfer zu framen. Deswegen ist uns das bei ihm, so muss man das sagen, deswegen ist uns das bei ihm einfach mehr aufgefallen, weil es so ungewohnt war, ihn so blanko zu sehen.
Ja, komplett. Und dann, was sagst du inhaltlich dazu?
Es geht ja, glaube ich, so ein bisschen über 3 Minuten und er ist halt komplett unkonkret. Also deswegen brauchen wir da auch nichts einspielen oder uns über einzelne Passagen unterhalten, sondern das ist ja wirklich im Gesamtpaket einfach, dass er was sagt, ohne was zu sagen. So zum Beispiel, er redet von Organisationen, von denen er sich hat vereinnahmen lassen und er spricht von Fehlern und von verstörenden Äußerungen und ne, er wird nicht konkret in dem, was er hier gerade eigentlich sagen möchte. Er sagt dann schon, dass es ihm leid tut und dass er sich entschuldigt und um Vergebung bittet vor allem, was ja ein wichtiger Punkt ist und ein guter Punkt. Aber es wird eben nicht klar, für was. Da sind wir wieder an dem Punkt und kann dann wirklich Einsicht passiert sein, wenn ich es nicht schaffe, konkret zu sagen, für was ich mich entschuldige?
Genau, also er hätte auch einfach ganz konkret sagen können, ich habe homophobe Äußerungen getätigt, ich habe antisemitische Äußerungen getätigt, fremdenfeindliche Äußerungen, Verschwörungstheorien, die der Demokratie schaden. Er hätte so viele Beispiele nennen können, um konkret zu sein, ohne wirklich konkret zu sein, weil er dann ja noch immer noch nicht die Aussagen irgendwie oder so, muss er auch nicht, wäre ja auch Blödes zu reproduzieren, aber selbst das wäre ja noch unkonkret gewesen.
Er verwendet diese Wörter ja weiter hinten im Statement, so die kommen einmal vor,
ja.
Aber eben auch wieder in diesem sehr unkonkret formulierten, also er zählt die dann so nacheinander auf und tschüss.
Das entspricht nicht mehr meinen Werten. So.
Genau, was sind deine Werte?
Ja,
wir erfahren es nicht.
Genau, und dann muss man sich natürlich fragen, so kann jemand, der so viele problematische Aussagen in den vergangenen Jahren getroffen hat, der laut dem Bundesverfassungsgericht seit Dezember 2021 offiziell als Antisemit bezeichnet werden darf, in 3 Minuten sich von all diesem reinwaschen mit einem Statement, das um Entschuldigung bittet.
Sowieso nicht, weil wir haben in dieser Folge gelernt, dass man sich nicht selber reinwaschen kann.
Richtig.
Man bittet darum, reingewaschen zu werden, sozusagen.
Ja.
Voll.
Und was natürlich am Schluss auch noch fehlt, ist dieses, und was machst du jetzt damit? Also nutzt du jetzt deine noch Reichweite, um Konzerte gegen rechts zu geben? Oder also was folgt denn? Wie willst du uns denn jetzt konkret beweisen, dass du wirklich ein anderer Mensch geworden bist? Ich glaube, das war auch so die lauteste Kritik von allen, die irgendwas zu dem Video sich geäußert haben. So.
Ja, die Wiedergutmachung fehlt. Und gleichzeitig habe ich mich gefreut. Ganz ehrlich. Ich habe die in dem Sinne angenommen, also keine Ahnung, ob mir das zusteht, dem irgendwas anzunehmen, aber ich habe die quasi in dem Sinne angenommen, dass ich ihm geglaubt habe, dass er das gerade, dass er da raus will, wo er war. Und das war schon so, ach cool, so go for it, mach weiter und dann sehen wir mal in ein paar Jahren nochmal.
Weil im Endeffekt, er hat ja das gemacht, was wir bei allen anderen kritisiert haben, er hat sich Zeit genommen.
Ja.
Also, ne, das ist ja das, der, und überlegt, an Formulierungen gefeilt, da sitzt jedes Wort, das ist nicht so dahergestottert, wie bei allen anderen 3 Statements.
Ja, wodurch es irgendwie schlimmer ist, dass es so unkonkret ist, aber gleichzeitig, dass es irgendwie gut ist, weil er sich anscheinend wirklich, wirklich Zeit genommen hat.
Ja, genau. Was er jetzt gerade macht, das wissen wir nicht, ob er irgendwas Großes plant.
Nichts gepostet seitdem das, und auch ja. Da wieder, maybe nimmt er sich einfach die Zeit, die sowas auch braucht. Also der Mensch war ja komplett, also weg vom Schuss in irgendwelchen Verschwörungssachen und schlimmer. Also das, wie gesagt, das braucht Zeit. So Pamela Reif kann nicht von einem Tag auf den anderen nicht mehr transphobe Gedanken haben, wenn die so
plötzlich aus ihr rauskommen, spontan.
Ja, wenn die so intrinsisch einfach sind. Das ist ja oft auch was Unbewusstes. Und trotzdem kann man ja dran arbeiten, auch an dem Unbewussten, was man so produziert den ganzen Tag. Deswegen, vielleicht macht er das ja. Who knows? Deswegen wollten wir den so als Halb-Halb-Beispiel irgendwie haben. Weil genau,
so ein bisschen was
we
drin.
We don't know.
Ja. Und zum Abschluss einmal ganz kurz. Menschen machen Fehler und es ist okay. Wir alle machen Fehler und wir kommen damit besser klar oder nicht. Und das sind manchmal Fehler, die halt in der Öffentlichkeit passieren und dann in der Öffentlichkeit diskutiert werden. Sagen wir mal, in der feministischen Blase haben wir schon oft festgestellt, dass es grundsätzlich auch völlig respektiert ist, Fehler zu machen.
Ist so witzig, ne? Weil ich habe das Gefühl, außerhalb vom Feminismus denken die Leute, dass wir den ganzen Tag nur aufeinander rumhacken für so Kleinigkeiten und bla. Aber ich habe das Gefühl, da wo ich es wirklich als feministisch empfinde und nicht so pseudo-aufreger-feministisch, was es halt auch einfach leider Gottes gibt, aber so da, wo für mich die wirklich feministischen Ecken sind, da, wie du sagst, ist das einfach richtig schön, wenn ein Mensch so reflektiert ist, sich ganz normal entschuldigen zu können für alles.
Ja, deswegen, wir wollen jetzt auch diese Beispiele nicht nehmen und diese Personen canceln. Es waren einfach nur sehr eindrückliche Beispiele, an denen man zeigen konnte, wie es funktioniert, sich nicht richtig zu entschuldigen, um daraus eben zu lernen. Und dann irgendwann vielleicht
haben wir auch alle was gewonnen.
Ja, davon. Voll.
Wie Pamela Reif sagen würde. Es wäre doch schön, wenn wir das jetzt zum Anlass nehmen. Genau. Nee, aber eben gerade dieser Punkt, dieses öffentliche Verhandeln, dass medial alles ausgeschlachtet wird, dass die Gesellschaft sich dadurch so erheben kann, durch diese Online-Präsenz zur moralischen Instanz und dann auch einfach Erwartungen stellt an Menschen mit Reichweite. So, dass diesen Punkt, glaube ich, kann man nicht genug betonen, damit am Ende vielleicht irgendwann diese ganze Kommentarflut und so auch ein bisschen kleiner wird und wir alle auch wieder Luft haben, um überhaupt, also so eine, jetzt, ich komme schon wieder mit Pamela Reif, aber mit einer Kommentarflut hast du ja auch gar keine Zeit,
ja, genau,
zu reflektieren und so. Und ja, es ist auch nicht gut, wenn niemand sie darauf hinweist, aber ihr wisst, was ich meine. Also dieser hyperöffentliche Raum birgt einfach in diesem Entschuldigungsszenario ein wahnsinniges Risiko, das sich einfach immer weiter zuspitzt. Und das ist nicht cool. Und das ist auch nicht sehr feministisch.
Was wir hoffen, ist natürlich auch, dass sich dieses Ganze auch ganz gut aufs Private übertragen lässt, wie man sich eben richtig entschuldigt. Dass ihr da vielleicht auch jetzt nicht nur Meta-Meta-mäßig Medienkritik, Menschenkritik, wie auch immer mit rausgeht, sondern auch für euch so ein bisschen reflektieren könnt, wie man sich eigentlich auch in kleineren Mikrosituationen ganz gut entschuldigen kann.
Ja, das wäre schön. Gleichzeitig sind bei uns ja während der Recherche ganz große Fragen auch aufgeploppt.
Ja.
Also sowas wie Deutschland entschuldigt sich für Verbrechen im Zweiten Weltkrieg. Ein Schritt weiter gedacht, könnte sich irgendjemand eigentlich dafür entschuldigen, was marginalisierten Gruppen über Jahrhunderte und Jahrtausende angetan wurde? Wer wäre diese Person oder Institution? Wer würde diese Entschuldigung annehmen? Also bei uns sind auf einmal so richtige Metafragen aufgeploppt.
Kann man sich für was entschuldigen, was noch im Gange ist?
Genau.
Könnte diese Entschuldigung das, was noch im Gange ist, vielleicht kleiner machen und stoppen?
Könnte sich die Kirche mal entschuldigen für alles?
Bei Frauen und anderen marginalisierten Gruppen? Allen? Eigentlich, ja, allen?
Also, ne, ihr seht, man kann dieses Thema ganz, ganz, ganz klein spielen und ganz, ganz, ganz groß ziehen. Und auch so dieses, wenn eine ganze Gesellschaft sich bei einer Person entschuldigt, haben wir jetzt nur so angeschnitten, aber der Fall Monika Lewinsky, die einfach so richtig krass verunglimpft wurde für etwas, wo sie ja nicht die schuldtragende Person war, sondern die in der Abhängigkeitsposition. Oder eben auch Britney Spears, wo die Machtmechanismen sehr, sehr vergleichbar sind. Also wenn so eine ganze Gesellschaft einfach einen Fehler macht, wie entschuldigt man sich da? Das ist ein Fass ohne Boden.
Da haben wir jetzt auch keine Antwort mehr drauf.
Aber wir dachten uns, wir schicken euch mit den Sachen jetzt in Feierabend. Das wollten wir euch jetzt mal noch erklären.
Ohne es wirklich erklärt zu haben.
Genau.
Es ist auf jeden Fall ein Thema, das uns weiter begleiten wird. Also wir hoffen, wir können irgendwann mal eine Folge machen, wo wir ganz, ganz viele gute Beispiele mit richtig guten Entschuldigungen dann parat haben. Ist uns jetzt ein bisschen schwer gefallen bei der Recherche. Wenn ihr da Beispiele aber habt, schickt sie uns sehr, 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 sehr gerne. Und ansonsten gibt es natürlich auch Bücher, die sich mit dem Thema auseinandersetzen. Jetzt zwei ganz neue Erscheinungen, einmal von Tara Luise Witwer, Sorry Aber, oder von Annika Landsteiner, Sorry Not Sorry. Da beim zweiten Buch geht es auch so ein bisschen um dieses Thema weibliche Scham und dieses vermeintliche weibliche Schuld, die damit einhergeht und warum eben Frauen einfach immer dazu tendieren, sich öfter zu entschuldigen.
Es tut mir sehr leid übrigens, dass du so eine Frau bist.
Dass ich so eine Frau bin, die denkt, sie muss sich die ganze Zeit entschuldigen. Ja.
Tut mir leid.
Danke, dass dir es leid tut.
So, und jetzt entschuldigen wir uns hier für gar nichts mehr und sagen stattdessen danke fürs Zuhören. Wir freuen uns, wenn ihr diesen Podcast bewertet auf Apple Podcasts oder auch bei Spotify. Da muss man ja mittlerweile auf die 3 Punkte klicken und dann auf Show bewerten, aber ihr schafft das im Voraus. Danke, danke, das hilft uns sehr. Und abonniert den Podcast auch gerne, falls ihr das noch nicht getan habt, um keine neue Folge zu verpassen.
Und teilt diese Folge sehr, sehr gerne mit allen, die sich eurer Meinung nach noch bei euch entschuldigen könnten oder sogar sollten.
Oder umgekehrt.
Tschüss.